ARD Sounds.
In der Straße von Hormus ist offenbar wieder ein Öltanker angegriffen worden. Russland hat die Ukraine erneut mit Drohnen und Raketen angegriffen. In der Hauptstadt Kiew waren Explosionen zu hören. Der Direktor des US-Geheimdienstes CIA Radcliffe hat bei seinem Besuch in Moskau offenbar Russland vor einem Angriff auf die NATO gewarnt. Vor einem Jahr hat die Bundesregierung den Nationalen Sicherheitsrat eingeführt. Die Bilanz von Fachleuten fällt eher nüchtern aus. Und bereits zum dritten Mal finden in diesen Tagen die Drone Days in Bremen und Oldenburg statt. Fachleute beraten über die Möglichkeiten unbemannter Fluggeräte. Hallo, ich bin Astrid Fietz aus der NDR Nachrichtenredaktion. Hier ist die kompakte Frühausgabe unseres Podcasts Machtfragen, das sicherheitspolitische Update, am 27. August um 7.30 Uhr. Ihr bekommt hier verlässlich die wichtigsten Informationen über die aktuelle Lage in den Brennpunkten der Welt. Schön, dass ihr dabei seid bei Machtfragen, dem täglichen Podcast über militärische Lagen und sicherheitspolitische Fragen. Wir blicken heute Morgen zunächst in den Nahen Osten, denn in der Straße von Hormus ist offenbar wieder ein Öltanker angegriffen worden. Laut der britischen Behörde zur Sicherheit der Schifffahrt wurde der Frachter von einem unbekannten Geschoss getroffen. Ein Feuer, das an Bord ausgebrochen war, konnte demnach von der Besatzung gelöscht werden. Unklar ist, wer für den Angriff verantwortlich ist. Die Straße von Hormus wird nach wie vor vom Iran blockiert. Schiffsverkehr durch die Meerenge gibt es praktisch seit Wochen nicht. Das führte weltweit unter anderem zu steigenden Ölpreisen. Wir schauen auch auf die Entwicklungen im Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Dort gehen die gegenseitigen Angriffe weiter. Russland hat die Ukraine erneut mit Drohnen und Raketen angegriffen. In der Hauptstadt Kiew waren Explosionen zu hören, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Den Behörden zufolge fielen Trümmer in den Hof eines Wohnhauses. In Kryvyi Rih wurden nach offiziellen Angaben 2 Menschen bei einem Angriff auf eine Industrieanlage verletzt, in Saporischschja 3 weitere. Eine russische Stellungnahme liegt zunächst nicht vor. Der Direktor des US-Geheimdienstes CIA Radcliffe hat bei seinem Besuch in Moskau offenbar Russland vor einem Angriff auf die NATO gewarnt. Nach Informationen von US-Medien hält Washington die Gefahr einer solchen Attacke, beispielsweise auf einen der baltischen Staaten, für real. Aus Washington Carsten Kühntop.
John Radcliffe war in Moskau, um eine Warnung zu überbringen, so US-Medien. Die Warnung, dass Russland besser keinen Angriff auf ein NATO-Land starten sollte. Kürzlich war berichtet worden, dass die US-Geheimdienste befürchten, Kreml-Chef Putin könnte versucht sein, den Zusammenhalt der NATO zu testen durch einen begrenzten Angriff irgendwann in den kommenden Jahren. Das wahrscheinlichste Ziel sei einer der baltischen Staaten. Jetzt heißt es, ein wichtiger Faktor bei Putins Kalkül könnten die niedrigen Munitionsbestände im Westen sein. Sie sind vor allem eine Folge des Krieges gegen den Iran. Den Berichten zufolge warnte der US-Geheimdienstler Moskau auch vor weiteren Sanktionen, sollte die Straße von Hormus nicht für den Schiffsverkehr geöffnet werden. Laut dem Kreml traf Radcliffe mit Vertretern der russischen Geheimdienste zusammen, die anschließend Putin unterrichteten. US-Präsident Trump nannte den Moskau-Besuch halb Routine, führte das aber nicht näher aus. Radcliffes Reise dürfte zeigen, dass die USA die Gefahr eines russischen Angriffs auf die NATO ernst nehmen. Der bisher letzte öffentlich bekannte Besuch eines CIA-Direktors in Moskau ist knapp 5 Jahre her. Im November 2021 überbrachte der damalige CIA-Chef ebenfalls eine Warnung, die vor einem Angriff auf die Ukraine. Eine Warnung, die Putin ignorierte.
Vor einem Jahr hat die Bundesregierung den Nationalen Sicherheitsrat eingeführt. Mit dem neuen Gremium sollte eine neue Sicherheitsarchitektur geschaffen werden, in der Ministerien, Behörden, Nachrichtendienste und viele andere intensiver zusammenarbeiten. Das Ziel, schneller und effektiver auf die vielen Krisen und Herausforderungen heutzutage reagieren zu können. Doch die Bilanz fällt eher ernüchternd aus. Noch bleibt der Nationale Sicherheitsrat hinter seinen Möglichkeiten zurück, sagen Fachleute. Mehr dazu von Christina Nagel aus Berlin.
Eine mit Sprengstoff bestückte Drohne auf dem Flughafen Leipzig, der Irankrieg und seine Folgen, Cyberangriffe, Spionage. Für den stellvertretenden Regierungssprecher Sebastian Hille ist völlig klar, es war die richtige Entscheidung, einen nationalen Sicherheitsrat einzurichten.
Ich glaube, das ist genau das Instrument, was es in einer Zeit, in der sich die Sicherheitslage in den vergangenen Jahren auch so massiv verändert hat, genau richtig und angezeigt ist.
Die Idee war und ist es, das über Jahrzehnte gewachsene Neben- und mitunter auch Gegeneinander von Ministerien und Behörden neu zu ordnen. Rechtliche und bürokratische Hürden zu überwinden, die, das zeigt das Thema Drohnenabwehr, ein effektives Zusammenspiel mitunter erschweren. Das erklärte Ziel ist es, schneller zu politischen Entscheidungen zu kommen und krisenfester zu werden durch mehr strategische Vorausschau.
Der Nationale Sicherheitsrat wird der Dreh- und Angelpunkt für die kollektive politische Entscheidungsfindung der Bundesregierung,
hatte Friedrich Merz angekündigt, eine Formulierung, die sich etwas abgewandelt auch in der Geschäftsordnung wiederfindet. Die Fäden sollen im Kanzleramt zusammenlaufen, das Wissen der Nachrichtendienste, die Analysen der Ministerien und Behörden, Lagebilder, die Expertise von Fachleuten. Davon sei allerdings wenig zu spüren, erklärte unlängst die außenpolitische Sprecherin der Grünen, Deborah Düring. Nicht nur sie fragt sich:
Wo ist eigentlich dieser Nationale Sicherheitsrat?
Die Spitze des Gremiums unter der Leitung des Kanzlers tagt, anders als gedacht, unregelmäßig, meist in Krisensituationen, so wie es früher das Sicherheitskabinett getan hat. Es mangle an Zeit, heißt es hinter den Kulissen. Das Tagesgeschäft, die vielen Krisen und Reformvorhaben bestimmen die Agenda. Es hapert aber auch bei den Strukturen. Zwar wurde eine Stabsstelle im Kanzleramt eingerichtet, wesentliche Bausteine aber fehlen noch immer, kritisiert die Politikwissenschaftlerin Christina Moritz, die sich seit mehr als 20 Jahren mit Konzepten zum Nationalen Sicherheitsrat beschäftigt.
Ein Strategiereferat, ein vorbereitender Ausschuss und ein tatsächlich nationales Lagezentrum.
Ein Apparat also, der dafür sorgt, dass die politische Spitze des Gremiums alle Grundlagen hat, um Entscheidungen zu treffen. Dass der vorgesehene Aufbau auf der Stelle tritt, hat aus Sicht von Fachleuten aber auch damit zu tun, dass die Stabsstelle dünn besetzt ist. 13 Stellen sind vorgesehen, von denen bis zuletzt ausgerechnet die Leitung des Referats Strategie unbesetzt war. Kritisch gesehen wird auch, dass an der Spitze der Stabsstelle mit Günther Sauter ein Mann steht, der als außenpolitischer Berater des Kanzlers eh schon viel zu tun hat. Der Apparat, sagt Sarah Bressan vom Global Public Policy Institute, laufe damit Gefahr, in jenen bürokratischen Strukturen aufzugehen, die man eigentlich überwinden wollte.
Was wir aber brauchen, ist eine zusätzliche Perspektive, die wirklich die Bandbreite und Tragweite sicherheitspolitischer Reform, Weichenstellungen überblicken kann.
Eine Schnittstelle zwischen Ministerien, Behörden und externen Fachleuten. Strukturen, in die auch das Parlament eingebunden werden sollte, sagt Deborah Düring von den Grünen.
So wie sie gerade konzipiert ist, erscheint es mir eher wie eine sehr geschlossene Struktur, aus der nichts rauskommt. Aber ich frage mich auch, was da überhaupt reinkommt.
Auch die Bilanz der Fachleute fällt ernüchternd aus. Sie bescheinigen dem Nationalen Sicherheitsrat zwar Potenzial, es brauche aber deutlich mehr politischen Willen, um aus ihm mehr zu machen als nur ein neues Etikett auf alten Strukturen.
Drohnen gelten als Schlüsseltechnologie der Zukunft. Für die zivile Luftfahrt, für Industrie und Logistik, aber auch für die Sicherheit. Bei den Drone Days in Bremen und Oldenburg treffen sich in diesen Tagen Fachleute aus Wirtschaft, Forschung, Behörden und Politik und von der Bundeswehr, um über die Möglichkeiten unbemannter Fluggeräte zu sprechen. Sven Weingärtner berichtet aus Bremen.
Während draußen die Verkehrsflieger noch mit Menschen im Cockpit starten und landen, geht es drinnen um die unbemannte Luftfahrt, etwa bei der Wartung von Windkraftanlagen.
Wenn wir jetzt mal konkret in den Windpark schauen.
Wir haben eine Flotte an Drohnen. Der Mitarbeiter, die vorher die Rotorblätter immer abgeseilt hat und geklettert, ja, muss jetzt einfach diese Anlage starten.
Anwendungsbereiche, in denen Drohnen zum Einsatz kommen können, gibt es viele, sagt der Organisator der Fachveranstaltung Harald Rossoll. Besonders werde das auf die Landwirtschaft zutreffen.
Das wird der größte Nachfrage nach Drohnenanwendungen. Das sieht nur zurzeit noch gar keiner. Es ist überall fehlen Arbeitskräfte, das wird dann noch stärker. Und der Automatisierungsgrad in der Landwirtschaft geht radikal nach oben. Es geht auch gar nicht mehr anders. Und ich kann natürlich unendlich kosteneffizient mit Drohnen Dinge abarbeiten. Gerade das Ausbringen von Pestiziden oder von Düngern lässt sich sicherlich um 20-30% reduzieren.
Bremens Wirtschaftssenatorin Christina Vogt sieht viel Potenzial im Geschäft mit Drohnen. Gleichzeitig sagt sie auch, dass es noch Regeln braucht, wer wann wo fliegen darf.
Erstmal geht es darum, dass wir auch im Bereich der Regulierung noch Luft nach oben haben. Da hat Deutschland seine Hausaufgaben noch nicht nicht so richtig gemacht. Aber natürlich ist für uns das Thema Sicherheit auch in anderer Richtung relevant. Wir hören immer nur Drohnen aus Russland, die uns ausspionieren oder mit Anschlägen. Wir brauchen aber Drohnen, um unsere kritische Infrastruktur auch zu schützen. Deswegen muss man den Spieß umdrehen.
Von Drohnen geht eine ernstzunehmende Gefahr aus. Das sagt Thomas Röwekamp, Vorsitzender des Verteidigungsausschusses des Bundestags. So etwas wie in Leipzig könne sich jeden Tag wiederholen.
Die große Frage hinter diesem Angriff ist ja nicht nur, von wem er ausgegangen ist, sondern wie der eigentlich auch unentdeckt bleiben konnte. Ich möchte mich in Zukunft nicht darauf verlassen, dass ein Busfahrer zufällig eine Drohne entdeckt und aus dem Verkehr zieht oder unschädlich macht. Das heißt, wir müssen die Frage der Früherkennung neu regeln und neue Zuständigkeiten finden, damit die Zuständigkeit und die Fähigkeit zur Bekämpfung auch entsprechend zusammenwachsen.
Eine Stadt wie Bremen ist dabei besonders auf Kooperation angewiesen. Da Drohnen aber natürlich auch an den Grenzen großer Bundesländer nicht einfach anhalten, sind Absprachen wichtig. Das gilt besonders in Fragen der Sicherheit, sagt Bremens Polizeipräsident Dirk Fasse.
Es ist ein junges Thema für die Polizeien und in dem Thema steckt eine wahnsinnige technische Entwicklung und da standzuhalten damit und dann auch über Abwehr in dem Zusammenhang technisch zu reden, das sind die großen Herausforderungen. Das macht Kopfzerbrechen natürlich.
Lösungen wird es zu dem Bereich nicht geben bei der Veranstaltung. Aber so ist sie auch nicht angelegt. Da geht es dann doch um ganz konkrete Fälle, wo Drohnen auch im Alltag sichtbar sein werden. Zumindest für die nächsten Jahre kann Veranstalter Harald Rossold eine Sache ausschließen.
Die Pizzadrohne wird nicht kommen. Da haben wir alle drüber gelacht, das fanden wir irgendwie toll. Nicht, weil es nicht technisch geht, aber es ist die teuerste Möglichkeit, eine Pizza auszuliefern. Das Moped, das Fahrrad, das zu Fuß gehen, das Auto ist einfach günstiger.
Und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Mein Name ist Astrid Fietz, bis zum nächsten Mal.